Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Worte, die Geschichte machten, jedenfalls für den, um den es in dieser Stunde geht. Wenn Sie auf Ihrem Grabstein die Inschrift haben wollen, er hat immer recht gehabt, bleiben Sie, wo Sie sind. Wenn Sie Politik machen wollen, kommen Sie zu uns. Das schrieb der große Sozialdemokrat Fritz Erler im Herbst 1955 einem jungen Mann, Erhard Eppler, einem gerade 29-jährigen Lehrer aus dem württembergischen Schwenningen, der seine ersten politischen Schritte in Gustav Heinemanns Gesamtdeutscher Volkspartei gegangen war. Dieser damals junge Mann beginnt demnächst am 9. Dezember sein 90. Lebensjahr. In den 60 Jahren, die Erlers Worte an Eppler nun schon zurückliegen, ist dieser bekannt geworden und geblieben als das gewissermaßen personifizierte Außen-, Umwelt- und friedenspolitische Gewissen der SPD. Das wurde er in seinen Jahren als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit unter den Kanzlern Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Ich habe mich am vergangenen Montag, also einen Tag vor Helmut Schmidts Tod, mit Erhard Eppler in Stuttgart getroffen und mit ihm unter anderem auch über sein nicht ganz leichtes Verhältnis zu Helmut Schmidt gesprochen, wie überhaupt über viele Menschen und Ereignisse, die Epplers langes Leben prägten. Etwa über Fritz Erler und die Frage, warum ihn dessen Worte von der auf dem Grabstein zu verewigenden Rechthaberei damals so gepackt haben.
Naja, ich hatte ganz großen Respekt vor Erler. Ich hielt ihn damals und halte ihn bis heute für einen der bedeutendsten Nachkriegspolitiker. Und dass er mir also so deutlich den Marsch bläst, war schon mal ein Zeichen nachzudenken. Und wie gesagt, das saß bei mir. Und das hat dann zu meinem raschen Eintritt in die SPD geführt.
Hatte Erler denn recht? Ist die aktive, die gestaltende Politik dazu geeignet, das einem aus dem Kopf zu schlagen, nämlich den Glauben, man habe Recht und wisse, wie es gehe?
Nein, aber es ist für mich das Gefühl gewesen, ich schwimme nicht mehr im Trockenen, sondern ich schwimme jetzt im Wasser. Und das war dann eben ein neues und gutes Gefühl.
Damals wussten Sie also oder machten sich klar, was nicht auf Ihrem Grabstein stehen solle. Sie wussten aber garantiert nicht, wie Sie eines Tages Ihre Autobiografie nennen würden. Die liegt nun seit kurzem vor, trägt den Titel Linksleben, Erinnerungen eines Wertkonservativen. Was unterscheidet denn dieses Linksleben, dieses linke Leben von einem ganz normalen Leben?
Naja, dass man nicht immer im Mainstream ist, dass man einiges abbekommt. Aber ich muss vielleicht hinzufügen, ich habe im Jahr 75, das ist jetzt auch schon wieder 40 Jahre her, habe ich ein Buch geschrieben und habe dort diese Unterscheidung gemacht zwischen Wertkonservativen und Strukturkonservativen. Darauf bin ich gekommen durch einen Konflikt, den wir in Baden-Württemberg hatten, und zwar in der südwestlichen Ecke hinter Freiburg. Da wollte Filbinger und seine Regierung wollten ein Atomkraftwerk bauen. Und die Weingärtner dort, da gibt es wunderbaren Wein, die fanden das ganz daneben. Kleine Leute, die sicherlich bisher Union gewählt hatten. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommt das zusammen? Der Filbinger ist konservativ, nennt sich so. Und diese Leute, die dagegen sind, die sind auch konservativ. Die wollen ihre Gegend bewahren, die wollen da Wein anbauen und ihre Ruhe haben. Das heißt, hier kämpfen Konservative gegen Konservative. So bin ich auf diese Unterscheidung gekommen. Filbinger ging es immer um Machtstrukturen. Ja, und den Bauern und den Weingärtnern, denn ging es um einen Wert, nämlich ihrer herrlichen Landschaft. Deshalb habe ich dann gesagt, das eine sind die Wertkonservativen, das andere die Strukturkonservativen. Und ich habe damals sogar behauptet, die meisten Auseinandersetzungen, die wir in der Zukunft haben werden, sind zwischen Wert- und Strukturkonservativen, wobei die Linken auf der Seite der Wertkonservativen sein werden.
Linkes Leben. Erhard Eppler ist bestimmt keine Denkfigur, die Ihnen durch Herkunft und Aufwachsen mitgegeben wurde. Wir wollen das vertiefen in dieser Stunde und ausführlich über diese Autobiografie sprechen, die, das darf man ja auch mal sagen, wo ein Politiker Prosa so oft deprimiert zurücklässt, ungemein gewitzt und uneitel und elegant geschrieben ist. Und damit wäre auch der Anspruch an unsere Sendung definiert. Die Geigerin Lisa Batjaschwili spielte gemeinsam mit dem Kammerorchester des BR-Sinfonieorchesters unter der Leitung von Radoslav Čulk den dritten Satz aus dem Violinkonzert E-Dur, Werkeverzeichnis 1042 von Johann Sebastian Bach. Ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur, ein Musikwunsch von Erhard Eppler. Unter Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt und ganz kurz noch unter Helmut Schmidt, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklung, lange Jahre SPD-Präsidiumsmitglied und Oppositionsführer in Baden-Württemberg, in den 80er Jahren Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission und in dieser langen Zeit und bis heute Vordenker sozialdemokratischer Entwicklungs-, Umwelt- und Friedenspolitik. Sie kamen, Herr Dr. Eppler, vor fast 89 Jahren zur Welt, am 9. Dezember 1926 in Ulm als Sohn eines Oberstudiendirektors und einer Pfarrerstochter. Spielte denn linkes Leben eine Rolle in Ihrem familiären Umfeld?
Ich glaube, wenig. Ich meine, das war eine Kindheit in einem Beamten- oder Lehrerhaushalt, einem sehr lebendigen. Wir waren 7 Kinder, da war was los. Auch unter den Eltern war immer mal wieder was los. Und ich fand das großartig. Also ich finde, wenn viele Kinder da sind, wo ganz verschiedene Beziehungen dann entstehen, bei 7 Kindern, da sind mindestens 15 verschiedene Beziehungen im Spiel.
Wo standen Sie denn in der Hierarchie dieser 7 Kinder? Waren Sie das Älteste oder in
nein,
der Mitte?
Nein,
oder?
Ich war Nummer 4, von oben und von unten.
Kann man sich ganz gut verstecken.
Das Mittelkind. Das heißt, wenn die Älteren noch aufbleiben durften, dann war ich nicht dabei. Und wenn die Jungen noch mal Schokoladenpudding bekamen, dann war ich auch nicht dabei. Aber ich hatte keine Komplexe.
Sie wurden ja, Sie sprechen jetzt von einer einigermaßen fröhlichen Kindheit, Sie wurden ja hineingeboren in eine extreme Zeit, in einer Zeit, in der die Weimarer Republik ums Überleben rang, ehe sie dieses Ringen krachend verlor. Sie waren 6, als Hitler an die Macht kam. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Ging das erstmal dann alles so weiter oder spürten Sie schon, da passiert irgendetwas, was beängstigend ist?
Ja, ich kam ja dann in die Schule, 1933 im Frühjahr. Und ich weiß eben noch, wie wir erst einmal gelernt haben, die Mütze herunterzunehmen und zu sagen, grüß Gott, Herr Lehrer. Und nach einem Jahr kam der Lehrer und sagte, es gilt alles gar nicht mehr, ihr müsst jetzt Heil Hitler sagen. Und uns hat das ungeheuren Spaß gemacht, da mit den Armen herum zu wedeln und Heil Hitler zu sagen. Wir hatten keine Ahnung, was das politisch bedeutet. Es war eben unser Spaß. Wir hatten dann einen Direktor, der hat uns immer wieder Reden gehalten, auch die wir natürlich nicht verstanden haben. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass der etwas konnte, was sonst Schwaben nicht können, nämlich ein rollendes R sprechen. Und wir standen da immer da und haben auf das nächste rollende R Aber wenn man uns gefragt hätte, was der gesagt hat, hätten wir wahrscheinlich nichts zu sagen gehabt.
Und er wollte Sie ideologisch einschwören wahrscheinlich.
Ja gut, aber wir waren da einfach nur zu klein dazu.
Mit 11 Jahren seien Sie politisch erwacht, schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, als Sie nämlich im Radio vom Einmarsch der Wehrmacht in Österreich hörten. 1,5 Jahre nach Ihrem politischen Erwachen hieß es, es ist Krieg. Man liest immer anders als 1914, habe 1939 im Volk gelähmte und lähmende Bedrückung geherrscht. Haben Sie das auch so in Erinnerung?
Ja, das habe ich so in Erinnerung. Am Morgen wurden wir geweckt und da sagte meine Mutter, es ist Krieg. Da haben wir am Radio diese Rede von Hitler, jetzt wird zurückgeschossen und so fort, gehört. Was ich noch sehr genau in Erinnerung habe, ist, dass weder mein Vater noch meine Mutter irgendwas gesagt haben. Sie haben einfach nichts gesagt. Und wissen Sie, was ich gemacht habe? Wir hatten einen großen Garten. Ich bin in den Garten rausgegangen und habe ein Stückchen Wiese umgeschort, damit ich im nächsten Jahr dort Kartoffeln stecken kann, weil meine Mutter hatte mir immer erklärt, also Krieg, das bedeutet vor allem Hunger.
Also Sie waren dann knapp 13, als der Krieg begann, 12, 13, 18, als der Krieg aufhörte, ein Krieg, der schrecklichst denkbare werden sollte und in dem Sie dann ja auch noch kämpfen mussten in den letzten Monaten an der Westfront. Sie schreiben lapidar, große Heldentaten habe ich nicht zu vermelden, aber ich weiß jetzt, wie man sich unter Beschuss fühlt.
Ja, so ist es.
Wie denn?
Wie denn? Man hat zuerst einmal Angst. Hm. Und dann duckt man sich. Ich habe mich ja noch von der Kaserne aus freiwillig an die Front gemeldet, weil ich Angst hatte vor dem Offizierskurs. Wenn es knallt, dann wollte ich das tun, was die Alten auch machen. Und wollte nicht irgendwelche Befehle geben, die möglicherweise dann auch noch falsch sind. Ja, diese Offizierskurse, die sind natürlich nicht mehr an die Front gekommen, aber die Front ist zu ihnen gekommen. Und dann mussten sie exemplarischen Widerstand leisten. Und das haben die wenigsten überlebt.
Also Ihre Entscheidung hat Ihr Leben gerettet, würden Sie heute sagen?
Ja.
Sie berichten von einem fürchterlichen Erlebnis in Bergen-Belsen im Februar 1945. Sie waren 18, sollten auf dem Truppenübungsplatz Soltau neu ausgerüstet werden und sollten einmal auch auf der Verladerampe Bergen-Belsen einen Zug mit Schwerverwundeten aufnehmen und ausladen. Können Sie, Herr Dr. Eppler, über das, was Sie da sahen, nur schreiben oder können Sie auch darüber sprechen? Das sind fürchterliche zwei Seiten in Ihrem Buch.
Ja, eben. Also, ich meine, wir kamen da auf die Verladerampe, weil wir die Verwundeten ausladen mussten. Und das war schon schrecklich genug. In diesen Zügen, die von Osten kamen, ein fürchterlicher Gestank nach allem, was da möglich ist und verröchelnde Menschen, denen nicht mehr zu helfen war. Und wir haben dann diejenigen, von denen man glaubte, dass sie noch zu retten sind, haben wir rausgeholt und dann in ein Reservelazarett gebracht. Und als wir nun gerade wieder wegfahren wollten, da haben wir das gesehen, wie ein Transport von Jüdinnen, es waren, glaube ich, alles Frauen, die da in einem unbedeckten Güterwagen angekommen sind. Und dann wurden sie rausgetrieben mit der Peitsche. Und zwar von Frauen, SS-Frauen. Und alles, was drin blieb, haben dann Männer, SS-Männer. Einer hat dann den Füßen, einer hat dann Armen gepackt, wurden auf Lastwagen geschleudert, unabhängig davon, ob die tot waren oder nicht. Das ist, ja, jetzt reicht es. Viel, viel mehr ist auch nicht zu sagen.
Wenn man viel jünger ist als Sie und wenn man in ziemlichem und unangefochtenem Wohlstand aufgewachsen ist und in unangefochtener Freiheit immer leben durfte, dann weiß man nicht so recht, wie man sich das vorstellen kann, was so ein Krieg macht mit einem Menschen. Und man denkt sich vielleicht, am Ende eines Krieges, den man mit knapper Not überlebt hat und in dem man so schreckliche Dinge gesehen hat, ist man vielleicht so erledigt, dass man jeden Gedanken an die Güte des Menschen und an den Sinn menschlichen Lebens verloren haben muss.
Ich glaube, das hatte ich nicht. Das hing wohl mit der Familie zusammen. Es gab für mich immer noch Menschen, die ich liebte. Ja, und ich hatte immer noch ein Gefühl dafür, was richtig und was nicht richtig ist. Ich habe nur gespürt, was Politik an Unheil anrichten kann. Und so gegen Ende dieser Periode habe ich dann mir überlegt, wenn Politik so viel Unheil anrichten kann, müsste es doch auch was Ordentliches anrichten können. Das war einer der Gründe, warum ich dann ein sehr politischer junger Mensch wurde.
Herr Dr. Eppler, Sie haben sich den ersten Satz aus dem Konzert für Oboe D-Moll von Alessandro Marcello gewünscht. Was bedeutet Ihnen diese Musik?
Ja, dass ich mich zu Hause fühle.
Der erste Satz aus dem Oboenkonzert D-Moll von Alessandro Marcello, hier gespielt von Albrecht Mayer und dem New Seasons Ensemble. Das war ein Wunsch unseres Gastes Erhard Eppler. Herr Dr. Eppler, Sie sind in einer Diktatur aufgewachsen, sind für eine Diktatur im Kriege gewesen. Was hat Sie zum Demokraten gemacht?
Ja, nun zuerst einmal das Scheitern dieser Diktatur und dann das, was ich gesehen hatte als Ergebnis dieser Diktatur und das, was mir erst nachher zugekommen ist, was da alles an systematischer Grausamkeit war. Ich hatte dann das Glück, ich musste noch mal in die Schule. Das Abitur, das man uns nachgeworfen hatte, galt nicht mehr. Und da saß nun also wieder die Klasse, drei Viertel davon, ein Viertel war tot. Und dann haben wir gebüffelt. Und wir hatten das Glück, dass einer unserer Lehrer, den wir vorher schon hatten, nun wieder da war, von dem wir wussten, dass er ein ausgeprägter Antinazi war. Der konnte in Schwäbisch Hall überleben, weil niemand ihn denunziert hat. Der hat im Unterricht durchaus erkennbar gemacht, was er von den Nazis hält. Aber sogar, obwohl alle in der HJ waren, keiner hat ihn je verpfiffen. Und der war nun wieder unser Latein- und Deutschlehrer, hieß Gerhard Storz. Und dem haben wir geglaubt, nicht? Und das war sozusagen der erste Ansatz einer Demokratisierung. Der hat uns zum Beispiel gesagt, in der Diktatur sind die Menschen für den Staat da. In der Demokratie ist der Staat für die Menschen da.
Wirklich hineingezogen in die Politik hat sie, so lesen wir in ihrem Erinnerungsbuch Links Leben, die Stalin-Note vom März 1952, also das Angebot Stalin, man weiß nicht, wie ernst es gemeint war, weil er nie auf den Prüfstand gestellt wurde, es zu beweisen. Also sein Angebot, ein vereinigtes Deutschland zuzulassen, wenn es neutral bleibe. Warum hat sie eigentlich im tiefsten Baden-Württemberg, wo sie doch wirklich hinreichend damit beschäftigt waren, in den Nachkriegstrümmern sich eine Existenz aufzubauen, eine Familie auch zu gründen, warum hat sie gerade die Frage nach der Einheit Deutschlands so elektrisiert?
Naja, das war ja nicht nur eine Frage nach der Einheit Deutschlands, das war natürlich auch eine Frage nach dem Frieden. Nicht ein solches Deutschland, das von beiden Seiten akzeptiert worden wäre und einen gewissen eigenen Spielraum gehabt hätte, wäre natürlich ansteckend gewesen. Aber wissen Sie, ich war in einer Kompanie, da gab es wenige Schwaben. Es gab ein paar Alemannen aus dem Südbadischen, aber dann gab es Schlesier und dann aus Magdeburg waren welche da. Und die Vorstellung, wir müssten mal auf die schießen. Ich fand das so schlimm, dass man die Deutschen dann gegeneinander aufrüstet. Und die Vorstellung, dass man da aufeinander schießen muss. Ich hatte gute Freunde, gerade aus dieser Magdeburger Gegend und so. Das fand ich schauerlich.
1956 sind Sie dann nach dem eingangs wiedergegebenen Lockruf von Fritz Erler der SPD beigetreten, womit Sie, wie Sie schreiben, den Käfig einer bildungsbürgerlichen Existenz hinter sich ließen. Was war denn das für eine Gefangenschaft im
Bildungsbürgertum? Das habe ich erst nachher gemerkt, ja, dass es eine war. Wissen Sie, wenn man immer nur mit Lehrern und Studenten und Pfarrern zu tun hat, dann glaubt man, das sei die Welt, ja. Und Schwenningen, wo ich also in die SPD eingetreten war, war eine Arbeiterstadt. Und da saß ich nun beim Ortsverein so zwischen den älteren Genossen, die dann erzählt haben, wie sie sich auf der Straße mit den Nazis gebalgt haben oder auch mit den Kommunisten, Und da habe ich dann einfach zugehört. Das war eine ganz neue Welt. Und im Übrigen waren die nett zu mir und ich war nett zu ihnen. Da fühlte ich mich durchaus wohl.
Aber in der Theorie, so lesen wir einmal in Ihrem Buch, in der Theorie waren Sie immer besser als in der Praxis.
Ja.
Was fehlte Ihnen denn zum Erfolg in der Praxis? War das dann doch dieses jahrelange Eingesperrtsein im bildungsbürgerlichen Käfig vielleicht?
Nein, das ist wohl eine Eigenschaft, die mir mitgegeben worden ist. Ich habe das ja erzählt im Zusammenhang mit Nyerere.
Dem Präsidenten von Tansania.
Ja, mit dem kam ich wunderbar zurecht. Da hat er mir mal zwei Bände seiner Reden und Aufsätze geschenkt mit einem Lächeln. Und ich habe ihm ein paar Komplimente gemacht, denn ich kannte einige von diesen Aufsätzen bereits. Und dann sagte er eben, er sei eben in der Theorie besser als in der Praxis, was ein Staatspräsident selten zu einem Besucher sagt. Und dann habe ich eben geantwortet, so am I. Und mit voller Überzeugung. Es gibt einen Politikertyp, den ich außer nicht bewundert habe, aber dem ich nicht nachgeeifert habe. Das ist der bodenständige Politiker, der praktische Arbeit leistet, der genau weiß, wo man ansetzen muss, um dies und jenes zu erreichen. Also ich denke jetzt an Leute wie Georg Leber, Holger Börner oder Kurt Beck oder so. Von denen lebt eine Demokratie. Und diese Leute habe ich immer bewundert, aber eben weil ich nicht so bin. Gut, ich habe auch viel schließlich dann in der Praxis machen müssen als Minister, klar. Aber ich musste das immer über den Umweg, über die Theorie machen. Ich musste mir erst theoretisch ganz sicher sein, dass es auch richtig ist, dass kann dann auch hemmen.
Über Ihre Ministerjahre, die ja wohl auch Jahre einer geistigen Wende für Sie waren, wollen wir gleich mit Ihnen sprechen. Erhard Eppler nach Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, dem zweiten Satz aus seinem Klarinettenkonzert A-Dur. Sie haben sich für diese Sendung Mozart gewünscht, Sie haben sich Bach gewünscht. Würden Sie die Frage entscheiden wollen, wer der größere von beiden war? Das ist natürlich eine Quatschfrage eigentlich.
Der Begnadetere war sicherlich der Mozart. Man kann sich kaum ausdenken, was aus dem geworden wäre, wenn er so alt geworden wäre, wenigstens wie Bach.
Dann hören wir jetzt Mozart. NDR Kultur, Klassik à la carte. Unser heutiger Gast, Erhard Eppler, hat sich diese Musik gewünscht. Den zweiten Satz aus dem Klarinettenkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespielt von der Klarinettistin Sabine Meyer und den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Erhard Eppler, am 1. Oktober 1968, da regierte in der Bundesrepublik die erste große Koalition, die damals noch eher als Ausnahme denn als Regel galt und schon gar nicht als Naturgesetz. Am 1. Oktober 1968 wurden Sie zum Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit ernannt. Heute nennt man den Amtsinhaber Entwicklungshilfeminister. Und jedenfalls hatte Kanzler Kiesinger vorher angekündigt, er werde dem linken Vogel schon Bescheid stoßen. Hat er dann aber gar nicht getan, oder?
Nein, das hat er nicht getan. Und er hat mich über die gemeinsamen Ahnen auf der Schwäbischen Alb unterrichtet, so dass ich nahe dran war zu sagen, Onkel Kurt.
Sie waren, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt darüber, dass er Sie als so links angesehen hat. Sie selbst sahen sich gar nicht als links.
Damals jedenfalls fand ich nicht, dass ich links war. Ich war ein ziemlich stinknormaler Abgeordneter. Damals, ich habe alle... Nachträglich sehe ich das so, alle Meinungen und auch alle Fehlmeinungen der damaligen Zeit, alle mitgemacht und war natürlich ein bisschen ehrgeizig, brav. Also ich sah mich damals nicht als links. Ich war vielleicht ein bisschen intellektueller als andere. Und das hat er wahrscheinlich gleich mit links gleichgesetzt.
Welche Fehlmeinungen waren das denn, die Sie damals auch geteilt hatten?
Zum Beispiel 1965 im Wahlkampf, das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, da hat eine der großen Parteien gesagt, wir werden den Wohlstand, gemeint war das Bruttosozialprodukt, in 15 Jahren verdoppeln. Wobei die andere große Partei sagt, wir schaffen das in 12. Und das war ein Wahlkampf, ja. Im Grunde ein schwachsinniger Wahlkampf, wenn man so will. Aber ich habe das damals noch nicht so empfunden. 5 Jahre später habe ich das als urkomisch empfunden.
Wenn Sie also, bevor Sie Minister wurden, ein, wie Sie sagen, ganz normaler Politiker waren, dann muss es das Amt gewesen sein, das Sie gründlich verändert hat, dass Sie Dinge anders sehen und bewerten ließ.
Aber nicht das Amt in dem Sinne, wie man sagt, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand dazu. Das war es nicht, sondern die Erlebnisse in dem, was man damals die Dritte Welt genannt hat. Vor allem die ökologischen Katastrophen. Ich habe Naturzerstörung in der schrecklichsten Form erlebt und habe dann natürlich darüber nachgedacht, warum ist das jetzt schlimmer als früher? Und habe gemerkt, dass da wir Menschen daran schuld sind. Zuerst dachte ich, das ist nur in der Dritten Welt so. Habe doch gesagt, Deutschland ist doch in Ordnung, da, wenn man da von oben runter guckt. Und ich war gelegentlich in Hubschraubern drin. Ah ja, das ist alles ein wunderbar geordnetes Land. Aber dann habe ich gemerkt, dass auf andere Weise wir genauso unsere ökologischen Gefahren haben.
Die längste Zeit Ihrer Ministerjahre haben Sie unter Bundeskanzler Willy Brandt gearbeitet und Sie schreiben, dass er Ihnen im Frühjahr 1974, wenige Tage vor seinem Rücktritt, gesagt hat, jetzt habe ich es begriffen, jetzt lass uns zusammen Entwicklungshilfe machen. Ja. Unter Brandts Nachfolger Helmut Schmidt haben Sie es dann nicht sehr lange ausgehalten, am 4. Juli 1974, also nach 6 Wochen Regierung Schmidt, traten Sie zurück, weil, wie Sie schreiben, der neue Finanzminister Apel mit Schmidts Segen Ihren Haushalt gründlich zusammengestrichen hatte. Hätten Sie nicht eigentlich gerade deshalb im Amt bleiben müssen, um eben mit Ihrem Kämpferherzen daran zu arbeiten, dass der Entwicklungshilfepolitik noch ein gewisses Gewicht bleibt?
Ich hatte das Gefühl, dass ich das in dieser Regierung nicht schaffe. Ich hatte niemanden, der mir geholfen hätte. Der Finanzminister sowieso nicht. Aber auch Helmut Schmidt wollte eigentlich von dem Thema möglichst wenig wissen. Jedenfalls war ich überzeugt, ich bin so der Schwächere, dass ich das nicht ändern kann.
In Ihrem Buch scheint große Bewunderung für Willy Brandt durch und da Sie eigentlich über so gut wie keinen Weggefährten, vielleicht mit Ausnahme von Oscar Lafontaine, über keinen Weggefährten wirklich schlecht schreiben, sondern immer bemüht sind, dessen Fähigkeiten und ihre eigenen Fehler herauszustreichen. Das ist auch so ein auffälliges Charakteristikum Ihres Buchs. Also sagen wir, es scheint respektvolle Distanz auf zu Helmut Schmidt. Sind Sie mit ihm im Reinen?
Ja, ja. Sehen Sie, ein solches Verhältnis sozusagen offiziell zu entspannen und in Ordnung zu bringen, das muss ja wohl der Stärkere anregen. Und das hat er nie getan und ich nehme es ihm auch nicht übel. Aber einen Groll ihm gegenüber habe ich nicht.
Was würden Sie als seine politische Lebensleistung bezeichnen?
Schmidt war der beste Krisenmanager, den diese Republik je hatte. Schmidt war vielleicht der begabteste Debattenredner, den diese Republik gehabt hat. Schmidt war ein außerordentlich fleißiger und gewissenhafter Kanzler, der seine Verantwortung, so wie er sie sah, nicht so wie ich sie sah, aber so wie er sie sah, sehr ernst genommen hat. Und da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die da im Positiven zu sagen wären. Nur eben im Jahr 1974 war alles, was mir wichtig war, ihm unwichtig. Und ich hatte schon meine festen Überzeugungen und er natürlich auch. Und wenn wir dann nicht mehr zurechtkamen, dann nicht, weil er sich verändert hatte. Ich kam mit ihm aus, als ich außenpolitischer Sprecher Ende der 60er war, ehe ich Minister wurde, kamen wir wunderbar miteinander aus. Aber im Jahr 74 war ich nicht mehr derselbe. Ich hatte einfach Dinge erlebt und mein Bewusstsein hatte sich verändert. Er blieb noch, der er war. was ja auch keine Schande ist. Und so war der Konflikt wohl unvermeidlich.
Was sie beide verbindet, ist die Liebe zur Musik. Und wir hören jetzt wieder Johann Sebastian Bach, den sie sich gewünscht haben. Ton Koopmann spielte den zweiten Satz aus Johann Sebastian Bachs Trio-Sonate für Orgel Nummer 4 E-Moll. Erhard Eppler, inwiefern haben Klischees, haben Stempel, haben Zuschreibungen Ihren politischen Weg geprägt, beschwert, vielleicht ja auch manchmal erleichtert? Also Etiketten wie, das ist ja bloß ein Moralist oder ein naiver, ein linker Friedensengel, versteht nichts von pragmatischer Politik. Wie bedeutsam waren solche Etiketten?
Die haben schon wehgetan. Sowas kann man nur überleben, wenn man so tut, als hätte man es gar nicht gehört. Und das habe ich getan und deshalb habe ich es überlebt.
Ich finde es ganz interessant, Herr Dr. Eppler, auch einmal darüber nachzudenken, welche Rolle Äußerlichkeiten in der Politik spielen. Sie schreiben von einer Begegnung mit dem von Ihnen ja auch gerade schon erwähnten legendären hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner. Das war ja der, der seine Gegner immer mit Dachlatten, glaube ich, verprügeln wollte, oder gelegentlich jedenfalls im Scherz. Und Sie schreiben, dass Sie ihn mal nach einer Wahlkampfrede gelobt haben für seine Festigkeit, mit der er ohne Begründung einfach sagte, so ist es. Und da hat er dann, schreiben Sie, gelacht und gesagt, weißt du, den Dicken glaubt man's, die Dünnen müssen's erst beweisen. Ja. Können Sie das, der Sie ja immer dünn gewesen sind, bis ins hohe Alter hinein, können Sie das bestätigen?
Ja, ich würde sagen, also mein Typus, der muss wirklich begründen. Also ich habe eben diesen bodenständigen und instinktsicheren Politiker gerade deshalb bewundert, weil ich keiner war. Jedenfalls, die haben etwas gehabt, was ich nicht hatte.
Aber wenn das stimmt, was Börner sagte und was Sie ja auch bestätigen, dann müsste eigentlich ein Sigmar Gabriel ein sehr überzeugender SPD-Kanzlerkandidat sein.
Naja, jedenfalls Ludwig Erhard. Hm. Ludwig Erhard war ein Beispiel für das, was der Börner gesagt hat. Ob der Sigmar ein solches Beispiel ist da. Das muss ich vielleicht erst noch weisen.
Interessanterweise schreiben Sie in Ihrer Autobiografie im abschließenden Kapitel, das Sie Vermächtnis nennen und in dem Sie unter anderem auch auf die Zukunft der SPD zu sprechen kommen, sicher, ich zitiere, sicher, die Willy Brandts wachsen nicht auf jeder Wiese, aber eine solche Botschaft von mehr Miteinander und weniger Wettbewerb würde sehr wohl zu einer modernen Politikerin passen, die zwar die Härte des politischen Geschäfts aushält, aber doch etwas von dem ausstrahlen könnte, was ihr vorschwebt. Wenn Sie sich also schon auf ein Geschlecht festgelegt haben, wissen Sie dann auch schon, um wen es sich handeln wird?
Also sogar wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber ich weiß es noch nicht. Für mich ist das, was wir seit den 80er Jahren keineswegs nur in Deutschland, sondern in Europa und praktisch über die ganze Welt erlebt haben, der Ausgangspunkt meines Denkens, das ist der Marktradikalismus. Der Marktradikalismus hat auch die Politik als Ganzes in einer Weise abgewertet, wie wir das noch gar nicht bewusst gemacht haben. Die Marktradikalen haben ein sehr simples und im Grunde schiefes Menschenbild. Das heißt, für die ist der Mensch einfach nur einer, der eben etwas haben will und möglichst billig haben will und möglichst wenig Anstrengung haben will und so fort, ist der Homo economicus, Punkt. Und alles, was dann daraus wird, ist für mich eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Und was ich eigentlich von den Sozialdemokraten, nicht nur von den Deutschen, sondern überhaupt von den Sozialdemokraten Europas, erwartet habe und eigentlich immer noch erwarte, ist ein wirklicher Gegenentwurf gegen diesen Marktradikalismus. Und das kann man nicht sagen dadurch, dass man, also wir wollen die Steuern ein bisschen anders haben, da oben ein bisschen mehr und unten ein bisschen weniger. Das kommt ja alles dazu. Sondern das Thema, wie gehen wir Menschen miteinander um? was ja jeden Menschen auch emotional anspricht. Nicht? Sind die Ellbogen das Wichtigste, was wir haben? Oder ist es die ausgestreckte Hand, die den Menschen zum Menschen macht? Das heißt, ich möchte gerne einen Gegenentwurf zum Marktradikalismus haben, der auch sozusagen emotional anspricht, weil er den Menschen mindestens als Ideal eine Welt zeigt, in der Menschen menschlich miteinander umgehen.
Und dieser Gegenentwurf sollte personell von einer Frau vertreten werden.
Ich meine eben ein solcher Entwurf, der auch an das Gefühl des Menschen geht und eben die Frage, wie gehen Menschen miteinander um, auch zum Thema macht. Das kann möglicherweise eine kluge Frau noch leichter machen als ein Mann. Also zum Beispiel Willy Brandt hat ja einmal gesagt, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach innen und nach außen. Das war so ein Bild. Wenn man gute Nachbarn will, dann muss man guter Nachbar sein. Nicht? Das heißt, es waren die Menschen angesprochen, auch in dem, was sie getan haben und wie sie sich selber benommen haben. Und zwar nicht auf irgendeine schulmeisterliche Weise, sondern mit einem wunderschönen Bild. Und ich glaube eben, dass der Marktradikalismus anders nicht zu überwinden ist.
Wo wir gerade von Äußerlichkeiten sprachen, Herr Dr. Eppler, es gibt ja einen mehrseitigen Teil mit Fotografien in diesem schönen Buch, in der Autobiografie. Und als ich mir die Bilder so angeschaut habe, war ich überrascht festzustellen, dass Sie sich Ihren charakteristischen Bart erst weit nach Ihrer Zeit als Minister zugelegt haben. Also es muss so in den frühen 80ern gewesen sein, also diesen Kinn-Kotelettenbart. Jeder kennt ihn von Erhard Eppler. Hat es mit diesem Bart eine besondere Bewandtnis? Also man sieht auf den meisten Bildern einen glatt rasierten Eppler.
Ich glaube, er signalisierte vielleicht auch, dass ich nichts mehr werden wollte. Ja, aber nachdem ich ihn hatte, bin ich ihn nicht mehr losgeworden.
Zu Beginn haben wir festgestellt, was nicht auf Ihrem Grabstein, der mal einst in ferner Zukunft stehen soll, nämlich er hat immer Recht gehabt. Wissen Sie denn schon, was darauf stehen soll?
Das weiß ich noch nicht, aber es gibt eine Aufschrift auf dem Grab von Willy Brandt. Man hat sich bemüht. Ob das Mann ist ja eine ungeheure Zurücknahme, nicht? Das ist nicht ich.
Günter Grass hat immer versucht, ihm das Mann auszutreiben.
Ja gut, ich hätte es ihm auch ich habe mit ihm nie drüber geredet, aber ich bin da der Meinung von Grass. Aber so etwas Ähnliches würde schon passen.
Das war Erhard Eppler in Klassik à la carte. Sein neues Buch Linksleben, Erinnerungen eines Wertkonservativen ist bei Propyläen erschienen. Herr Dr. Eppler, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.